Herzlich willkommen zur Metamorphose, deinem Podcast für persönlichen Wachstum. Denn wie auch die Raupe, die zum Schmetterling heranreift, wirst auch du den nächsten Schritt in deiner Entwicklung gehen. Und genau hierfür liefern wir dir Unterstützung und Inspiration. Ich begrüße dich zu einer neuen Episode des Metamorphose-Podcasts, heute mit der lieben Kathi. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und ja, wir hatten ja einen gemeinsamen Weg. Wir haben dich ja mit Coach to Coach damals unterstützt, dein Coaching-Business aufzubauen, persönliche Entwicklung voranzutreiben. Und ja, es ist mir eine Riesenehre, dass wir heute hier zusammensitzen und du als gestandener Coach auch wirklich ja fest auf beiden Beinen stehst und deine Geschichte, deine Entwicklungsgeschichte heute hier erzählen möchtest. Von dem her ein herzliches Willkommen, liebe Kathi. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, mit dir, Tobi, heute meine Podcast-Premiere zu starten.
Ja, siehst du, wir hatten ja hier schon mehrere Leute, die ihre Premiere mit dem Podcasten zum Leben gebracht haben und dann angefangen haben, eigene Podcasts zu machen. Das heißt, ich bin mal gespannt, wo deine Reise hingeht. Aber erzähl doch gerne mal ein bisschen was von dir, ja, wie so ja, die letzten Wegabschnitte, wo wir uns auch kennengelernt haben, verlaufen sind. Also was machst du, wo findet man dich? Gib uns gerne mal so einen kleinen Einblick in dein Leben.
Also ich würde ausschweifen zu meinem Start, wo sich mein Leben quasi grundlegend geändert hat.
Sehr gerne.
Das war 2016 herum. Ich habe ja eigentlich medizinische Biotechnologie studiert und 5 Jahre lang im Labor gearbeitet und bin dann zu einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich habe immer schon Menschen unterstützt. Also ich habe dann im Labor meine Kollegen unterstützt, meine Chefin unterstützt, meine Familie unterstützt, habe mich um die gesorgt, gekümmert. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, mir geht immer mehr die Freude abhanden. Und mir geht immer mehr die Energie aus. Es ist auch ein langjähriges Thema von Halswirbelsäulenproblemen so stark geworden, dass ich dann jeden Tag Schwindelattacken hatte und überall reingedonnert bin. Das war dann schon relativ heftig. Ich habe fast keine Kraft mehr gehabt, aufzustehen. Also ich bin in der Früh fast überhaupt nicht mehr aufgekommen. Und überraschenderweise kam dann die Diagnose Burnout. Und ich habe dann meinen Job gekündigt und habe gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwas anderes machen. 40-Stunden-Job war in der Zeit nicht möglich. Also ich gesagt, das schaffe ich jetzt nicht. Ich wollte aber auch nicht zu Hause rumsitzen. Ich hatte ein paar Trainerausbildungen schon in der Tasche und habe mir gedacht, okay, ich halte mich mal als Trainerin ein bisschen über Wasser. Und so hat meine Reise angefangen, dass ich mich intensiv mit mir selber auseinandergesetzt habe, sehr viel umgestellt habe, ins Training reingekommen bin. Ich habe mich dann auch ein halbes Jahr später selbstständig gemacht als Trainerin. Bin dann auch glücklicherweise in die Sporthalle Wien reingestolpert. Also das ist so ein bisschen meine Homebase als Anstellung jetzt mittlerweile. Und habe dort auch dieses MoveNut-Konzept kennengelernt, das ich auch sehr lebe und liebe, auch zum Unterrichten. Und ich habe dann aber im Laufe der nächsten Jahre im Training festgestellt, ich kann den Leuten helfen, sich schöner zu bewegen, besser zu bewegen, qualitativer zu bewegen. Aber es sind ganz, ganz viele Aspekte, die mir fehlen, die ich im Training nicht vermitteln kann. Also im Training die Leute dazu wegzulenken, funktionieren zu müssen und ihr eigenes Körpergefühl wieder zu entdecken, das ging. Aber da tiefer einzusteigen, auch mal zu schauen, dass ich mich jetzt nicht nur auf mein Körpergefühl oder meine Grobmotorik verlasse, sondern auch mal verstehe, wo kommen Schmerzen her, wo kommen Verletzungen her, dass das eigentlich ein Zeichen von unserem Körper ist und nicht unser Körper funktioniert nicht mehr und wir kriegen alle möglichen Zustände. Und für diese Themen hatte ich im Training einfach keinen Raum, weil in der einen Stunde, man kann entweder Bewegungen korrigieren, das weißt du selber genauso, ja. Oder man kann die Leute anleiten, irgendwo tiefer einzusteigen. Und da kam dann die Idee auf, ich möchte mehr machen. Und da bin ich dann über die Chantal gestolpert, über eine Podcast, 2021, glaube ich, war das. Und habe mich dann mit ihr in Verbindung gesetzt und bin dann bei ihr bei ihrem Startcoaching rein. Und dann kam eben das nette Angebot, dass wir bei dir auch rein können. Und habe gesagt, ja, also ich habe ihren Prozess schon die ganze Zeit verfolgt gehabt und gesagt, das klingt extrem cool, was sie macht. Das klingt eigentlich genau das, was ich auch gerne machen würde. Und so bin ich dann im Endeffekt bei dir, lieber Tobi, auch gelandet.
Sehr schön. Ja, siehst du, wie das Leben manchmal so spielt und dann kommen in Anführungsstrichen Zufälle auf, wie jetzt eine Podcast-Folge, die man zufällig mal hört oder ja, dass du eben in so einem in so einer Homebase landest, wo du auch wieder Menschen kennenlernst, die ja dich auf den Weg bringen. Und ja, es ist eine spannende Entwicklung, die du auch beschrieben hast, wirklich aus so einem Tiefpunkt im Leben, ja, wo man eigentlich nicht weiter weiß, wo man merkt, okay, und jetzt öffnet sich dann eine neue Tür und aus diesem Tiefpunkt entsteht letztendlich eine Riesenchance. Ja, das war bei mir früher nichts anderes. Zwar jetzt nicht in dem Bereich mit einem Burnout, sondern bei mir war es ja damals 2010 ein Kreuzbandriss, ein Meniskusriss, wo ich gemerkt habe, ach, jetzt bricht alles zusammen, was ich mir da aufgebaut habe und was letztendlich auch mein berufliches Ziel ist. Und dann kommt alles anders und ich merke, krass, das war ein Riesengeschenk des Lebens, dass ich da wirklich so mal eine vor den Bug gekriegt habe und alles ändern musste. Wie ging es denn dann bei dir weiter? Du hast dann gesagt, okay, ich mache jetzt Coachings und in der Selbstständigkeit. Was hat sich für dich entwickelt, als wir dann auch gemeinsam mit Chantal, mit mir, mit dem ganzen Team zusammengearbeitet haben? Was hat sich für dich ergeben?
Also es waren zwei Wege. Das eine war, dass ich bei mir persönlich noch einiges, also wirklich ziemlich viel getan hatte im letzten 1,5 Jahren durch das Coaching bei euch. Und ich auch geschafft habe, mein eigenes Coaching aufzustellen. Also, dass ich sage, ich habe jetzt eine Plattform, ich weiß, wie ich mit den Menschen umgehen kann, ich weiß auch, welche Themen ich ansprechen möchte. Ich habe mich auch getraut, also das war für mich auch ein großes Thema, dieses Trauen, sich hinzustellen und zu sagen, darüber möchte ich reden, das möchte ich teilen, da möchte ich Menschen unterstützen. Weil es gefühlt dann teilweise in dieser Funktionsgesellschaft ja noch manchmal eher Tabuthemen sind, dass man sagt, okay, um sich selber kümmern, wie, warum, das macht man doch nicht. Und ich habe auch, ich glaube, das hast du auch damals angeregt gehabt, meine Plauderzeiten, also dass ich mache jeden zweiten Monat eine einstündige Plauderzeit, man könnte es auch Vortrag nennen, aber für mich ist das so dieses, ich kann über diese Themen reden und merke einfach schon, wie von Mal zu Mal die Menschen immer mehr sagen, einmal, selbst wenn Themen immer wieder kommen, sagen sie, brauchen diese Wiederholung. Weil nur wenn man das einmal hört, wenn es mit einem resoniert, man vergisst das im Alltag extrem schnell wieder. Und auch diese Ideen, diese Gedankenanstöße, wenn den Leuten dann die Augen zum Leuchten anfangen, weil sie so, ah, okay, da ist was, das habe ich jetzt verstanden und ich kann da in eine Richtung gehen, wo ich mir mehr Freude freischalten kann im Alltag. Das ist einfach extrem cool und das konnte ich in der Intensität vorher, vor dem Coaching noch nicht. Und das hat sich jetzt im letzten Jahr, 1,5 Jahren ziemlich herausgestellt.
Ja, total. Wenn ich mir so vorstelle, ich erinnere mich an so einen Punkt im Coaching, wo es dann darum ging, mit Instagram auch Stories zu machen und so weiter. Und jetzt sitzt du da und ja, bist einfach so voll in deiner Mitte und erzählst, was gerade da ist. Es ist einfach ja ein himmelweiter Unterschied und sehr schön zu sehen, was da auch für eine Entwicklung dahinter war. Und der Zeitabschnitt ist jetzt auch kein extrem großer. Es ist jetzt ein knappes Jahr, was sich da alles wirklich auch getan hat und jetzt auch in dir verkörpert ist. Also wirklich, da gibt es einen Spruch, you can't fake energy. Ja, sprich, du kannst es nicht faken. Du könntest dich ja jetzt nicht hier hinsetzen, eine Stunde lang irgendwie total angespannt sein, aber nach außen hin voll locker wirken, sondern das kommt ja aus dem tiefsten Inneren. Und das ist auch einfach wirklich eine schöne Entwicklung. Und ja, apropos Entwicklung, du hast ja gesagt, 2016 hast du dich dann angefangen, mit Training, Bewegung und Co. auseinanderzusetzen. Machst du heute?
Selbstständig zu machen.
Okay, selbstständig zu machen. Wann hast du angefangen mit dem ganzen Training und Bewegung und Co.?
Also ich habe meinen Bewegungsschwerpunkt angefangen mit 6 Jahren, als ich ins Studio-Training gegangen bin. Und ich habe dort mit 18 dann meine erste Gruppe übernommen. Das heißt, ich habe eigentlich, seit ich 18 bin, cool, Erfahrung im Training halten. Ja. Bis zu 2-mal die Woche, hobbymäßig. Später habe ich dann auch im CrossFit, habe ich ein Jahr auch unterrichtet. Und ich habe im Labor schon gearbeitet habe, habe ich gesagt, ja, ich möchte eine Trainerausbildung machen und habe so eine Gesundheits-Personal-Trainer-Ausbildung gemacht, einfach weil es mich interessiert hat. Also ich habe immer gesagt, ich möchte nie als Beruf coachen. Ich habe auch immer gesagt, ich möchte nie im Labor arbeiten als Kind. Habe ich beides widerlegt. Aber genau, also ich habe diese Trainerausbildung dann schon gemacht gehabt. Ich habe 13 Jahre Judo-Trainingserfahrung, also Trainingshalten-Erfahrung gehabt. Und darum habe ich mir gedacht, okay, ich halte mich mit dem mal ein bisschen über Wasser, bis ich eine Idee habe, was ich weitermachen möchte. Und das hat aber dann so schnell eine Eigendynamik bekommen, weil ich da auch die Unterstützung bekommen habe, wenn man sich selbstständig macht zum ersten Mal, kriegt man Unterstützung, kriegt man Förderung, kriegt man Kurse. Und das habe ich dann gemacht und gedacht, okay, schaue ich mir mal an und ja, seitdem ist es so und bin ich extrem froh darüber.
Ja, total. Und wenn du jetzt zurückguckst von der Trainingsart, wie du jetzt auch Trainings gestaltest, hat sich da was entwickelt? Also beschreib gerne mal auch so deinen Ansatz, wie du Training für dich verstehst und auch lebst, weil das ist, denke ich zumindest, wie ich dich kennengelernt habe, auch ein bisschen anders, als wenn jemand jetzt ins Fitnessstudio geht und sagt, ich mache heute die erste Übung Beinpresse, die zweite Übung Beinstrecker, die dritte Übung Beinbeuger. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, also im Fitnessstudio war ich, ich glaube, zweimal im Rahmen meiner Ausbildung. Geräte habe ich, glaube ich, insgesamt viermal verwendet. Also eben bei der Ausbildung haben wir es halt gelernt und wir haben in der Sporthalle, haben wir oben auch so ein E-Gym Cycle, das ich relativ gut finde, weil das automatische Programme hat, die sich auch langsam steigern. Also das finde ich extrem gut für einen bestimmten Zweck. Ich persönlich bin dieser Move Not Natural Movement. Also wir brauchen, also meiner Meinung nach, wenn jeder Mensch die Basis an der natürlichen Bewegungen noch könnte, dann bräuchten wir sehr, sehr viele Rehabilitationsmaßnahmen nicht, sehr viele Dinge nicht, egal was ich jetzt für einen Sport mache. Aber wenn Menschen, die nicht einmal in die tiefe Hocke runterkommen, keine Kraft haben, um, weiß nicht, 5 Kniebeugen mit einer Zusatzlast zu machen und dann Skifahren gehen und sich dann wundern, warum sie Verletzungen aufreißen zum Beispiel, oder die Menschen, die im Alltag fast nie mehr über Kopf greifen, also das ist auch sowas, also über Kopf greifen, wir stammen von Affen, das heißt, wir haben Klettern in unserer DNA, in unserer Genetik. Wenn ich jetzt aber im Alltag fast nie mehr über Kopf greife und dann hole ich mir zum Beispiel irgendeinen Teller raus und verreiße mich dabei, darf ich mich auch nicht wundern, weil es sind so diese Basis natürlichen Bewegungsfähigkeiten, Fertigkeiten sind verloren gegangen. Und das ist so mein Ansatz, diese Basis wieder aufzubauen und darüber dann den Menschen zu ermöglichen, dass sie in ihren Sportarten auch was machen können, dass sie im Alltag fit sind, dass sie sich selber helfen können, dass sie sich wohl und sicher in ihrem eigenen Körper fühlen. Also, dass sie auch nicht Angst haben, wenn sie mal stolpern, dass irgendwas passiert, sondern dass sie wissen, okay, ich stolper, ich kann fallen und ich kann wieder aufstehen, ich kann mich wieder hochdrücken. Also, das ist so grob mein Ansatz und der hat sich gewandelt. Also bei mir ist auch in den letzten so mit 25 bis 30, da habe ich auch Judo-Erwachsenengruppen gehabt, unterrichtet. Und da habe ich halt auch gemerkt, die sind einmal in der Woche ins Judo-Training gekommen. Und wo ich sagen muss, Judo ist ein extrem cooler Sport, weil du machst sehr viel am Boden, du hast sehr viel Beweglichkeit, du hast sehr viele Kraftelemente drinnen, sehr viel Körpergefühl drinnen. Nur wenn du nur einmal als Erwachsener in der Woche 1,5 Stunden Judo machst, ist es einfach viel zu wenig, wenn du im Alltag nichts einbaust. Und selbst meine Judoka, die hatten Schwierigkeiten, in den Deep Squat runterzugehen. Und da hat es bei mir dann auch so zum Klingeln angefangen, so okay, irgendwas fehlt da. Und habe dann gedacht, okay, ich habe dann auch immer mehr Kraft- und Beweglichkeitselemente mehr und mehr eingebaut. Aber es ist halt, in 1,5 Stunden kann man halt auch nur so und so viel machen. Und wenn die Leute wegen dem Judo kommen, kann ich schwer jetzt da ein reines Kraft-Mobilitätstraining draus machen.
Ja.
Und jetzt in meiner derzeitigen Phase, ich trainiere hauptsächlich in der Sporthalle Wien und ich habe auch ein Outdoor-Training. Und wir haben da unterschiedliche Kurse, aber der Hauptschwerpunkt ist quasi MoveNut, also dieses Trainingskonzept von Urban Lacour. Der sagt natürliche Bewegungsmuster, also alle natürlichen Bewegungen, die der Mensch genetisch können sollte, also gehen, balancieren, springen, laufen, klettern, heben, tragen, werfen, wollten, also das über Kästen drüber, schwimmen, das kann man jetzt in der Halle schwer trainieren, aber gehört im Prinzip auch dazu. Und diese Basis bauen wir auf und ich verwende auch Movement-Elemente in den klassischen Krafttrainingseinheiten, in den klassischen Conditioning-Einheiten, wo es halt eher um Herz-Kreislauf-System und Ausdauer geht, in den Mobility-Einheiten, wo es um Bewegungsradius-Ansteuerung geht. Ich baue überall Movement-Elemente ein, weil ich der Überzeugung bin, wenn diese Basis wieder aufgebaut ist, das hilft extrem.
Absolut. Ja, und das ist auch etwas, was ich in der Arbeit im Fitnessstudio, ich habe ja von 2011 bis 2018 fest im Studio gearbeitet, gemerkt habe, die Leute sind zwar vielleicht dann trainiert, aber So, kriegen es nicht hin, einen Klimmzug zu machen, weil sie halt gar nicht mehr diese Bewegungsmuster auch ansteuern können. Und diese inter- und intermuskuläre, also intra- und intermuskuläre Koordination, ja, das ist halt abhanden gekommen, wenn wir, wie du es jetzt auch gesagt hast, vielleicht nur eine Stunde oder zwei Stunden die Woche uns spezifisch mit Sachen auseinandersetzen, aber sonst im Alltag im Büro sitzen, auf dem Stuhl mit einer Rundrückenhaltung und den Weg dann zur Arbeit mit dem Auto fahren und auch da genauso sitzen auf dem Heimweg und dann daheim auf die Couch. Ja, das habe ich immer so als das Leben des Sitzathleten beschrieben, weil du wirklich von morgens am Kaffeetisch bis abends, ja, wenn du 8 Stunden im Büro bist, auf die Couch setzen, alles im Sitzen verbringst. Und du hast ja da ganz ja, schwierige Körperhaltungsmuster, die halt nicht dem Naturell entsprechen. Und dementsprechend passt sich das ganze System an. Ja, der untere Rücken wird schwach. Die Hüfte oder Hüftbeuger überaktiv. Dadurch teilweise die Beinrückseite auch gedehnt. Oberer Rücken in eine sehr starke Kyphose gebracht. Und dann kommt das, was du beschrieben hast. Dann holt man einen Teller aus dem Schrank und auf einmal merkt man, oh, jetzt hat's mir in die Schulter reingestochen. Und wie siehst du das? Die Leute kommen zwar zu dir ins Training, aber wie sieht der Alltag aus? Also geht ihr da auch ran und schaut, wie können wir den Alltag aktiver gestalten? Ich hatte es da nämlich gerade letzte Woche mit dem Tim. Da kommt auch eine neue Podcast-Folge, haben wir mit dem released. Und er hat dann gemeint, ja, für ihn hat es auch so angefangen, dass er dann angefangen hat, sich zu überlegen, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren, dass ich einfach bewusster lebe und dann gar nicht mehr das als Training sehe, sondern das ein ganz natürlicher Tagesablauf wird. Wie handhabst du das?
Also das ist auch einer der Gründe, die ich im Coaching einbaue, weil das im Training manchmal zu einfach zu kurz kommt. Ich gebe so kleine Tipps mit oder so sogenannte Movement Snacks oder Movement Snacks. Wenn wir eine Stunde in der Woche trainieren und uns sonst wenig bewegen oder nur sehr viel sitzen, diese gleichbleibende Sitzposition oder gleichbleibende Positionen prinzipiell, das ist das, wofür unser Körper nicht gemacht ist und wo der Körper irgendwann mal sagt, hab mich gern, schaffe ich nicht mehr. Ich sitze am Boden, ich wechsle halt die ganze Sitzpositionen. Dadurch kann ich halt halbwegs ruhig bleiben. Und ein Ding ist eben, genau, Positionen wechseln im Alltag. Da kann man unterschiedliche Sachen machen. Mein Lieblingsding ist, wenn jemand spazieren geht, dass ich sage, bei einem Spaziergang schau, dass du 3 andere Bewegungsmuster drinnen hast, als vorwärts gerade gehen. Diese 3 Bewegungsmuster können sein, dass du mal ein paar Schritte rückwärts gehst, dass du mal über etwas drüber steigst, dass du mal auf etwas draufsteigst. Das geht in der Stadt wie im Wald. Also im Wald geht es natürlich leichter, aber auch in der Stadt Bordsteinkanten, irgendwelche ganz niedrigen Mauern, dass man mal ein paar Step-Ups, Step-Downs macht. Oder auch mal balanciert auf einer Linie. Das muss ja nichts Fancyes sein. Also ich brauche jetzt kein Equipment dafür. Und das ist ja das Schöne, natürliche Bewegung. Ich brauche kein Equipment dafür. Ich kann das mit den Sachen machen, die unser Umfeld gibt. Das kann ich zu Hause genauso machen. Zu Hause, so wie du sagst, wenn du einen höhenverstellbaren Tisch hast, aufstehen, hinsetzen, auf unterschiedliche Untergründe setzen. Vielleicht, wenn das für dich funktioniert, also ich habe keinen Schreibtisch mehr, zum Beispiel, ich sitze nur noch am Boden. Ich habe dann vielleicht ein Meditationskissen, dass ich unterschiedliche Kissenhöhen nehmen kann. Aber das Ding, sobald wir am Boden sitzen, vor allem wenn der Boden eher hart ist, werden wir automatisch dazu motiviert, regelmäßiger die Position zu wechseln. Je mehr im Komfort ich sitze, je weicher diese Oberfläche ist, umso mehr sinke ich rein, umso mehr vergesse ich darauf, dass ich eigentlich Position wechseln wollte, sollte oder mein Körper das will. Also das ist auch ein Tipp, auf den Boden setzen. Erstens mal, damit der Boden unsere Sicherheitszone bleibt, weil das ist auch ein Problem, je älter wir werden, wir verbringen immer weniger Zeit am Boden. Als Kind ist der Boden unser Safe Space, also da liegen wir am Boden, da verbringen wir die ganze Zeit am Boden. Du kannst es auch denken, wenn du irgendein lautes Signal hörst, also irgendein plötzliches Geräusch, was machen wir? Wir ducken uns, also wir nähern uns dem Boden wieder an. Wenn ich jetzt aber im Alltag nur noch auf bestimmten erhöhten Oberflächen mich hinsetze und wieder aufstehe, also das Bett ist erhöht, die Couch ist erhöht, das Sessel ist erhöht und ich nie wieder unter diese Erhöhung komme, verliert mein Körper die Kapazität dafür. Und ich verliere die Sicherheit, dass ich zum Boden komme und auch die Sicherheit, dass ich überhaupt wieder raufkomme. Das heißt, verbring Zeit am Boden, wenn möglich jeden Tag. Das ist das, was ich den meisten sage. Als erstes schau, dass du irgendwie zum Boden runterkommst. Und wenn du dir schwer tust aufzustehen, geh einmal runter, bleib 5 Minuten unten und steh einmal wieder auf. Oder mach ganz simple Get Down, Get Up, also hinsetzen, wieder aufstehen, hinlegen, wieder aufstehen. Solche Geschichten. Und die brauchen im Alltag 1 Minute. Also es reicht, wenn ich mich einmal auf den Boden setze und wieder aufstehe. Wenn ich das jeden Tag mache, tue ich meinem Körper schon so unglaublich viel Gutes, als wenn ich es gar nicht mache.
That's it, ja. Ich hatte einen Bekannten in der, also einen Freund damals vom Studium war es, und der hat dann auch mit mir zusammen gearbeitet. Der hieß Julian und der war so ein sehr Radikaler. Der hat dann gesagt, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Und damals war gerade die Zeit von Kelly Starrett. Kennst du den noch? So, und da war ja alles Mobility und tiefe Hocke halten und so weiter. Naja, und wir haben das halt gefeiert und er hat gemeint, ich muss was machen, dass ich der Beste in dieser Hocke werde. Dann kam ich den besuchen und bin in seine Wohnung reingelaufen. Der hatte damals eine 24 Quadratmeter Wohnung, also wirklich ein ganz kleines Zimmer nur. Da stand sein Bett drin, eine Küchenzeile und ein Tisch. Naja, dann kam ich da rein und war der Tisch auf einmal auf dem Boden gelegen. Da habe ich gemeint, was ist mit dem Tisch? Er hat gemeint, ja, ich übe Kniebeugensitz. Und dann ist er hingegangen mit einer Säge und hat einfach die Tischbeine abgesägt, sodass die Tischplatte nur noch so 20, 30 Zentimeter über dem Boden war, sodass, wenn er an den Tisch wollte, er sich halt in die Kniebeuge setzen musste. Und dann hat er es wirklich geschafft, da teilweise, zum Schluss war er, glaube ich, über eine Stunde in dieser Kniebeugenhocke gesessen und hat daran gearbeitet. Und er hat es halt kontinuierlich geübt. Aber ja, das waren radikale Maßnahmen. Ich habe es dann immer nur in den Trainingssessions gemacht. Und das Ergebnis war, er konnte es besser.
Wobei man auch vorsichtig sein muss, wenn man dann zu viel Zeit in der Kniebeuge ist. Das sollte auch wieder nicht sein, weil es auch wieder eine gleichbleibende Position. Ja. Aber ja, radikaler Ansatz.
Ja, sehr schön. Ach ja, und wenn du jetzt mal so durch die Stadt läufst und schaust, was Bewegung im Alltag ausmacht, merkst du, dass die Zeit mit Smartphone und viel Sitzen wirklich einen krassen Unterschied macht, auch bei den Leuten, die zu dir ins Training kommen, oder merkst, nö, die Leute sind in der heutigen Zeit schon bewegungs- und körperbewusster wieder?
Ein Gemisch. Also ich habe es letztes Mal wieder erstaunt und freut festgestellt, dass in der Sporthalle ich habe eine Stunde gehabt, wo alle in die tiefe Hocke wieder runter konnten. Und das waren teilweise Menschen, die schon länger dabei sind, teilweise Menschen, die erst kurz dabei sind, aber in erster Linie auch wieder Frauen, die tendenziell ja beweglicher sind. Aber das war am Anfang immer sehr schockierend, wenn ich sage, ich unterrichte in erster Linie Erwachsene, wenn dann 10 Erwachsene da sind und von denen kommt eine Person vielleicht, wenn überhaupt, in die tiefe Hocke runter. Noch schockierter war ich, da habe ich vor 3 Jahren, also vor der Pandemie, habe ich Kids Parkour unterrichtet und da hatte ich 6- bis 12-jährige Kinder. Und von 10 Kindern ist kein einziges mehr runtergekommen, beziehungsweise eins ist runtergekommen, es hat aber nach 2 Sekunden gesagt, das ist super anstrengend. Und das hat mich wirklich, wirklich schockiert. Mhm. Also bei den Erwachsenen wundert es mich nicht, weil sie halt, wenn du dieses in unserer Funktionsgesellschaft mit, du musst halt sitzen, du musst deine 8 bis 9 Stunden sitzen vor deinem Computer oder wie auch, was auch immer du als Arbeitsschwerpunkt hast, verbringen, dass es da schwierig ist, neue Gewohnheiten zu integrieren. Und das ist ja auch ein Thema vom Coaching, das ist ja auch ein Thema, wie setze ich neue Gewohnheiten um, was gibt es da für Hürden, was gibt es für Hemmungen, wie kann ich das leichter machen. Aber wenn nicht einmal die Kinder, die 6-Jährigen, in eine tiefe Hocke runterkommen, das war sehr bewegend. Klar. Und das sehe ich für mich, dass ich die Erwachsenen unterrichte, weil ich denke mir, wenn die Erwachsenen, die Eltern sich gut bewegen können und mit ihren Kindern spielen, dann kriegen das die Kinder gleich mit. Aber ich setze lieber bei den Erwachsenen an.
Ja, wichtiger Ansatz. Und vor allem, das war ja vor der Pandemie. Ja, wie hat sich das jetzt erst nachentwickelt? Und ich sehe das, meine Partnerin ist Grundschullehrerin und da hast du wirklich jetzt auch Kinder, die 2 Jahre lang nicht draußen war, also nicht draußen war nicht, aber die dann halt nicht auf dem Spielplatz gespielt haben, auf dem Fußballplatz standen und der Mannschaftssport, wo es dann nicht nur die körperliche Komponente, sondern auch die soziale Komponente mit Teamsport, Miteinander und Teamgefühl gibt, dass das alles weggebrochen ist und das natürlich ein riesen Defizit da auch hinterlässt. Und man sagt ja oft, dass auch diese körperliche Kapazität, Bewegungsmuster auszuführen, auch mit dem Geistigen irgendwo in Verbindung steht. Und jemand, der halt wirklich Bewegungslegastheniker ist, tut sich auch schwer, in geistige Prozesse wirklich tiefer reinzugehen. Und das ist gerade in der Erziehung oder in der frühkindlichen Entwicklung super wichtig, dass da einfach Bewegungsmuster geschult werden, die dann später einfach in Fleisch und Blut eingebrennt werden. Und wo siehst du da neben dem Unterrichten von den Erwachsenen so einen Punkt, wo man ansetzen kann? Wenn mir jemand jetzt vielleicht zuhört und sagt, hey, ja, bei meinen Kindern ist es so, die sitzen eigentlich nur daheim rum und spielen irgendwie mit dem iPad rum. Wo kann man da ansetzen, deiner Ansicht nach?
Mit der Natur, also dass wir rausgehen. Also das ist schon, was du sagst, in der Pandemie, viele sind halt die ganze Zeit drinnen gesessen. Und in einer Wohnung, einmal die Luft ist eine ganz andere. Wir merken das dann oft nicht, dass wir über den Tag krantiger werden oder merken irgendwie, irgendwas passt nicht. Aber viele von uns haben nicht mehr diese Verknüpfung, dass unser Körper Bewegung braucht. Also einmal, dass es Freude macht, wenn man sich bewegt, aber dass unser Körper auch wirklich Bewegung braucht, um überhaupt gut funktionieren zu können. Plus auch dieses Rauszugehen, das ist wieder eine Überwindung. Ich muss rausgehen, vielleicht wenn es auch draußen schier ist oder nicht so kalt ist. Das ist wieder steigt in unserem, also widerstrebt sich mit unserem Komfortgedanken. Ich möchte ja lieber zu Hause mich einmummeln, das ist viel gemütlicher. Dass wir aber dadurch immer unruhiger werden und unrunder werden. Und wenn wir dann doch einmal rausgehen, plötzlich merken, oh, ich habe viel mehr Energie, mir geht's besser, ich bin besser gelaunt, ich habe frische Luft. Also das finde ich mal das Erste ist, am besten mit den Kindern, auch wenn man selber keine Bewegungserfahrung hat in dem Sinne, rausgehen, auf einen Spielplatz gehen. Es sind dann andere Kinder, Kinder schauen sich ja extrem viel ab. Und ich merke das auch, wenn ich mit meinen Autogruppen unterwegs bin, also wo die Erwachsenen trainieren. Ich lasse auch meine Erwachsenen, meine 60-Plus-Jährigen auf die Kletterspinne am Spielplatz raufklettern zum Beispiel. Und wenn das andere sehen, also die Eltern, die stehen halt immer dabei und sagen so, haben halt dann eher einen sehr, wie soll ich sagen, unsicheren Blick oder einen sehr fragenden Blick. Die Kinder teilweise, die schauen hin und dann machen sie es nach. Oder dann kommen sie, hey, kann ich mitmachen? Und also Kinder sind da normalerweise sehr, sehr offen, wenn sie mit Bewegung umgeben werden. Wenn ich nur gewohnt bin, dieses Kastel, dieses wundervolle Kastel in der Hand zu halten und bin ich sofort fixiert mit meinem ganzen Fokus auf diesem Kastel, also am besten alle elektronischen Geräte zu Hause lassen und eine halbe Stunde rausgehen und schauen, wie sich das entwickelt. Und als Erwachsener selber wieder diesen Ansatz, nicht nur gehen, nicht nur sitzen, sondern schauen, womit fühle ich mich wohl, was ich anderes machen kann. Und über einen Schuh drüber steigen, also einen Schuh in den Weg zu legen und drüber zu steigen, das traut sich, glaube ich, jeder, ist aber eine andere Bewegung, als auf einem ganz geraden, flachen Boden geradeaus zu gehen. Und so mit kleinen Schritten anfangen.
Das wäre was. Also Wohnung richtig unordentlich machen und dann einen Parcours bauen. Ja, ich erinnere mich, das habe ich früher mit meinen Eltern immer, also mit meinem Papa immer gemacht. Wir haben Parcours gebaut daheim über die Couch. Und dann haben wir Kissen auf dem Boden, wo wir dann drüber balanciert sind und so weiter. Das war immer ganz cool, aber mehr aus dem Spiel heraus. Und dementsprechend hat es halt so die Bewegungsmuster auch geschult. Und dann, ja, das war... Ich weiß nicht, ob es heute anders ist. Ich bin da ja nicht so ganz drin mit Nachwuchs. Aber wir waren bei Wind und Wetter draußen. Wir haben Fußball gespielt, egal ob es geschüttet hat, geregnet, geschneit, gestürmt. Wir waren immer draußen. Und dann war das irgendwann, ich erinnere mich so, mit 13, 14 hast du gemerkt, dann kommen Computerspiele. Und dann war es nicht mehr so. Ich hatte Gott sei Dank halt immer diesen Sport, leistungsorientierten Ansatz, dass wir dann halt trotzdem raus sind. Aber einige meiner Freunde, die waren dann wirklich 24/7 am PC und haben hier diese Ballerspiele gespielt. Früher war das Counter-Strike, Soldier of Fortune. Und ich war dann immer derjenige, der gesagt hat, nee, ich muss jetzt zum Fußballtraining, weil eben noch mein Ziel war, damals als Jugendlicher Fußballprofi zu werden. Keine Ahnung, wie es gelaufen wäre, hätte ich das nicht gehabt, diesen inneren Antrieb, dann wäre ich wohl auch mit denen auf LAN-Partys gesessen und das ganze Wochenende am Zocken. Und ja, da geht ja leider der Trend hin in die digitale Welt, dass immer mehr im Digitalen abgeht und die Kinder dann halt mehr und mehr und mehr drinnen sind. Was dann natürlich krasse Auswirkungen hat. Ja, nicht nur auf die Feinmotorik, aber auch eben auf die sozialen Skills. dass so eine digitale Welt natürlich die echte Welt nicht ersetzen kann.
Aber was du vorher gesagt hast, Entschuldige, wenn ich da kurz eingrätsche,
gar kein
mit
Thema.
Dem Parcours zu Hause bauen. Es gibt ja den Begriff Nudging, also Bewegungsnudging. Und das habe ich beim Coaching von der Chantal, durfte ich auch ein bisschen Routine mit den Teilnehmern üben. Und das war auch eine Wochenaufgabe. Stell dir in der Wohnung was in den Weg. Also so, dass du nicht mit dem leichtesten Weg findest, sondern stell dir einen Schrank in den Weg, gib deinen, also zum Beispiel, wenn du viel mit der Hand schreibst, das ist auch ein Klassiker vom Homeoffice-Zeiten, deinen Lieblingsstift leg ihn jedes Mal woanders hin. Allein durch dieses, ich muss ihn von da wiederholen, ich schreibe was auf und ich lege ihn wieder woanders hin, habe ich schon zwei Streckbewegungen mit meinen Armen drinnen, die ich sonst nicht dabei gehabt hätte, wenn ich sie jedes Mal auf den Platz zurücklege. Also eine Tätigkeit, das wäre vielleicht auch noch was, was man leicht umsetzen kann. Überleg dir eine Tätigkeit, was du regelmäßig machst untertags und bau etwas mehr Diskomfort oder ein leichtes Hindernis daran ein. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Absolut, ja. Das sind die kleinen Dinge. Und die auf konsequente Zeit angewandt, also wirklich konsequent im Alltag solche Sachen einbauen, ersetzt schon sehr viel. Weil genau in die andere Richtung ist es ja auch, dass sich Gewohnheiten und Muster einschleifen, die wir halt nicht wollen. Das sind die Kleinigkeiten, dass wir sagen, ach, jetzt habe ich mein Handy im Schlafzimmer liegen, dann gehe ich morgens direkt dran. Ja, allein da, das Handy in ein anderes Zimmer zu stellen, um es aufzuladen und vielleicht den Wecker am Handy dann anzustellen, dass du aufstehen musst und den Wecker ausstellen musst, allein das kann ja schon einen Unterschied bewirken. Deswegen finde ich super, so kleine Bewegungsroutinen auch zu machen. Ich habe mir das auch hier so aufgebaut, dass ich so ein Akupressurkissen unten habe, dass ich da mal barfuß auf dem stehe beim Arbeiten, dann einbeinig stehe, dann habe ich so ein, das ist kein richtiger Stuhl, sondern ja, hier so ein Sessel, dass ich halt nie richtig drauf sitze, sondern manchmal knie ich drauf, so wie jetzt. Ja, manchmal stehe ich, manchmal sitze ich. Dass da einfach so eine gewisse Routine reinkommt, die selbstverständlich ist, wo du gar nicht mehr drüber nachdenkst. Ja, und das ist ja genau die Ebene, die wir erreichen wollen. Dass du eine unbewusste Kompetenz entwickelst, dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst und es automatisch passiert. Und diese Automatismen haben die Leute halt nicht mehr drauf, beziehungsweise nie gelernt. Und aus diesem ganz natürlichen, ja, als Kleinkind so eine tiefe Hocke läuft, da ist die Hüfte noch schön geschmeidig und offen. Da können wir das noch. Aber dann verlernen wir das durch unsere Alltagshaltung und die Belastung. Und dementsprechend auch kein Vorwurf an jemanden, der das einfach nicht mehr drauf hat, weil es verlernt wurde. Und deswegen ist es halt so, so wichtig, diese alltäglichen Bewegungsmuster wieder zu üben und ja, nicht jeder hat Bock aufs Fitnessstudio, ja, dementsprechend das auch in den Alltag einzubauen, dass man jetzt merkt, hey, cool, ich kann auch mal eine tiefe Hocke halten, ich kann mal einen Ausfallschritt gehen, ich kann Wirbelsäulenrotation mit einbauen, auch ganz wichtig, ja, gerade für den ganzen Haltungsapparat, ja, und dementsprechend dann da wieder, ja, Körperbewusstsein aufbauen. Und yes, du darfst.
Ich habe da eine, für Menschen mit, also Eltern mit kleinen Kindern, also gerade so Alter 1 bis 3, meine Lieblingsaufgabe ist, versuch mal 5 Minuten das mitzumachen, was deine Kinder machen.
Ja, siehst du.
Und dann ging so, geht nicht. Ich so, okay, versuch jede 5. Bewegung mitzumachen, die dein Kind macht. Die waren fertig nach 5 Minuten.
Ja, krass.
Weil Kinder einfach automatisch
ein so Trainingskonzept
wechseln. Ja, voll.
Ja,
es gibt sogar, glaube ich, so Stunden, da ist ein Kind, ein Kleinkind vorne und die ganzen Erwachsenen machen das nach, was das Kind macht.
Naja, das kann ich mir auch sehr anstrengend vorstellen, weil die haben ja noch so auch die Hebelarme, kleine Ärmchen, großer Körper. Ne?
Und alles, was am Boden, also gerade dieses Stützen am Boden. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gerade einen Schwerpunkt, wo wir 2 Monate uns sehr viel mit Krabbeln auseinandergesetzt haben und viele Erwachsene vertragen sich nicht so gut mit Krabbeln. Die sagen so, ich mag Krabbeln nicht, das ist so anstrengend und da am Boden irgendwie herum, das ist voll komisch. Und habe jetzt von einigen schon das Feedback bekommen, okay, ich mag Krabbeln noch immer nicht, aber ich bin so viel stabiler in den Schultern, im Rumpf, ich bin beweglicher geworden. So. Also auch da wieder zurück zu den Basics. Also im MoveNet ist es so schön aufgezeichnet, da gibt es so einen, quasi einen Baum am Bewegungsmuster und in den Wurzeln unten ist Atmung, es sind die Bodenbewegungen, aufstehen und hinlegen. Das ist alles in den Wurzeln. Ja. Wenn wir diese Basics mal wieder aufgebaut haben, dann darüber kommt erst gehen, stehen, laufen, gehen tut jeder von uns am Tag. Aber wir haben, uns fehlt teilweise die Basis unten wieder. Es fehlt uns das Atmen und es fehlt uns die Basispositionen von Stützen, Halten, Beweglichkeit.
Ja, das sind dann die Ursachen, warum Verletzungen passieren. Wenn die Basis nicht gehalten werden kann und wir uns nicht verankern können, dann kann eben auch mal eine Überlast nicht abgefedert werden und geht dann auf die passiven Strukturen, Bänder, Sehnen und Co. Und dann entstehen Muskelfaserrisse, wenn das muskuläre System in eine überlastete Position gebracht wird und dann hast du den Salat. Ja, total cool. Wenn jemand jetzt sagt, ich finde das super, was du machst, wo findet man dich?
Also mich findet man in Wien. Also ich weiß, der Podcast ist in erster Linie in Deutschland, aber ich bin in Wien, in Österreich, ist auch nicht so weit weg. Und ich bin einerseits selbstständig unterwegs eben, aber auch Trainerin in der Sporthalle Wien. Das ist ein Trainingszentrum für jedes Level. Also egal, ob man frisch von der Physiotherapie kommt und noch einen gezielteren Aufbau braucht, um wieder alltagsfit zu sein, bis Hobbysportler, bis Profiathleten trainieren dort alle gemeinsam, weil es geht dort nicht um Leistung per se, sondern es geht darum, dich selber zu fordern und eben deine Ziele zu erreichen, für dich individuell Kraft aufzubauen, Technik aufzubauen, dein Bewegungsrepertoire zu verbessern. Das ist so ein bisschen meine Trainings-Homebase. Und dann darf ich noch mit MoveNut ein bisschen in der Welt herumtuckern, dass ich MoveNut-Trainer ausbilde. Also habe ich jetzt schon in den Niederlanden eine Ausbildung gehalten. In Wien halte ich im Mai auch wieder eine. So, das sind so meine.
Warst du nicht die erste Frau, die irgendwie Level 3 gemacht hat?
Die erste in Europa. Und ich glaube, es gibt weltweit, glaube ich, gerade 5 oder so.
Warum denkst du, dass das bei den Frauen so unterrepräsentiert ist?
Wie lange haben wir Zeit? also es hat mehrere Punkte, von denen ich eine Vermutung habe. Punkt 1 ist, in ein natürliches Bewegungsmuster ist, wie gesagt, Klettern. Und ich glaube, oder was ich beobachtet habe, was ich herumgefragt habe, dass viele Frauen viele Mädchen im Turnunterricht, wir haben kaum kletternde Elemente oder auch keine Liegestütz. Also irgendwas Drückendes, Kletterndes, das gibt's fast gar nicht. Oder ist in vielen Turnstunden einfach nicht vorhanden. Das heißt, viele Frauen wachsen auf, ohne dass sie einen Klimmzug können. Ich habe das Glück über Judo, du machst den ganzen Tag nichts anderes als ziehen und drücken. Und selbst wenn es horizontal ist, ich kann mich nicht, also ich habe, glaube ich, nie Klimmzüge trainiert, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich nie keinen konnte. Hm. Also wenn ich mit CrossFit angefangen habe, okay, 10 Klimmzüge und ich mir so, keine Ahnung, und habe mich halt hingehängt und habe zum Ziehen angefangen, weil ich die Griffkraft hatte und weil durch dieses ganze Ziehen, Heben, Drehen, die ganze Schulterstabilität einfach da war. Also das ist ein Element, das viele Frauen strugglen, Klimmzug aufzubauen und glauben, sie kommen da nie hin. Also es sagen auch viele in der Sporthalle zum Beispiel auch wieder so, ja, Klimmzug schaffe ich eh nie. Oder es ist mein großes Ziel, einmal einen Klimmzug zu können. Und dadurch, dass sie in der Jugend einfach diese Basis nicht mitbekommen haben, ist das als Erwachsener natürlich noch schwerer, aber mit, wenn man dranbleibt, durchaus möglich. Ein weiterer Aspekt ist auch dieses, ich glaube, auch ein bisschen das Bild, wenn man sich die Bilder von Level 3 anschaut. Man sieht halt in erster Linie eine Männergruppe.
Ja.
Und seit 2019 bin ich bei den europäischen Level 3 Zertifizierungen dabei und ich war jedes Mal die Einzige. Also ich war als Teilnehmerin die Einzige und die letzten 2 Jahre, wie ich unterrichten durfte, war ich die einzige Frau, die überhaupt teilgenommen hat. Und das finde ich so unglaublich schade und ich motiviere überall, wo ich hinkomme, motiviere ich Frauen, weil diese Männerrunde, es ist super nett. Also bei MoveNut ist es auch, ich habe noch nie eine ungute Gruppe gehabt. Also es kommen immer, also MoveNut verbindet oder Sport verbindet, Bewegung verbindet. Es kommen irgendwie immer like-minded people, also ähnlich Denkende, wir haben alle was gemeinsam. Und es waren so nette Runden und auch die Jungs, wenn ich ihnen dann was vorgezeigt habe, oder die Männer, wenn ich ihnen was vorgezeigt habe, so, hey, Kathi, cool, und nachgemacht und mitgemacht. Und das ist so ein schönes Erlebnis. Nur von außen sieht man halt nur die Bilder, wo Männer mit nacktem Oberkörper irgendwo in der Natur rumrennen und es schreckt halt viele Frauen noch einmal zusätzlich ab. Mhm. Aber darum sage ich immer, ich bin da, also ich freue mich über jede Frau, die auch dazu kommt, dann sind wir mehr.
Stimmt. Ja, siehst du, dann kannst du hier auch mit dem Podcast Werbung machen. Vielleicht fühlt sich jemand angesprochen. Dann verlinken wir das auf jeden Fall in den Shownotes, wo sie das auch finden können und wo du wieder unterrichtest. Und dann können die sich da anmelden.
Sehr, sehr gerne. Würde mich freuen. Ja.
Total. Ja, aber spannend, dass du sagst, dass eben auch dieser Sport und die Anschauung des Sports weiter ja Offenheit genießen darf, dass auch Frauen merken, hey, es ist da jetzt nicht ein reines Wettkampfkultur und ja, wer ist stärker, schneller und kann weiter springen, sondern auch ein Miteinander, eine Verbindung, die da geschaffen wird und dass auch Frauen sich trauen dürfen, ihrem Körper was zuzutrauen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, aber das hast du definitiv in meiner Wahrnehmung jetzt auch schön rübergebracht durch die gesamte Folge, ja, wo du gemerkt hast oder wo ich zumindest gemerkt habe, dass du selbst ja Bewegung als ja, wie würde ich es beschreiben? Als so wichtigen Baustein des Lebens beschreibst, was jetzt nicht irgendwie nur in Training und Nicht-Training definiert wird, sondern vielmehr als Lebenselixier, als Lebensbaustein. Und da natürlich jeder davon partizipieren darf und die natürliche Bewegung auch in den Alltag wieder einbauen und entdecken darf.
Das ist auch rational gesehen ja. Über die medizinische Biotechnologie, die ich studiert habe. Die ganzen physiologischen Prozesse, viele in unserem Körper, können nur über Bewegung stattfinden. Das heißt, wenn ich keine Bewegung habe, allein die Versorgung der Muskulatur mit Sauerstoff funktioniert nur, wenn ich mich bewege, wenn ich diesen Muskel bewege. Das heißt, wenn ich mich nicht bewege, kann mein Körper gar nicht so funktionieren, so agieren, wie er eigentlich ursprünglich geschaffen ist. Also für mich ist Bewegung eine natürliche Ressource oder ein natürliches Werkzeug, über das ich mir auch wieder mehr Fokus, mehr Energie geben kann. Weil konträr, selbst wenn man glaubt, okay, ich bin so müde, ich bin so schlapp, ich mag mich nicht bewegen, wenn wir uns bewegen, spüren wir plötzlich, ich habe mehr Fokus, ich bin wacher, ich fühle mich agiler.
Total.
Und diese Verknüpfung muss man leider erst wieder mal einige Male gemacht haben, dass man sich's merken kann.
Ja, das kenne ich nur gut. Wenn ich in der Mittagspause mal schlapp bin, eine Runde mit dem Hund spazieren war, bin ich danach einfach wie ausgewechselt, hätte ich das gleiche, also die gleiche Zeit auf der Couch verbracht und vielleicht, keine Ahnung, gechillt, dann ins Handy geklotzt oder Fernsehen geguckt, würde es mich komplett zerschießen danach und ich wäre total müde und abgeschlagen. Und da kann es natürlich auch Gold wert sein, so einen kleinen Bewegungssnack am Mittag zu machen. Ich habe das für mich immer bewegte Mittagspause genannt. Ich war auch oft dann im Training. Und danach fühlst du dich einfach anders, wacher, klarer. Und ja, das darf einfach in die Welt raus, gerade in Firmen, wo dann die Leute sich mit, keine Ahnung, Cola oder einem Kaffee irgendwie am Leben halten, kurzfristig durch Koffein, Zucker gepusht und dann eine halbe Stunde später komplett im Eimer, dass da eben Bewegung, Atmung, Grounding, dass einfach Tools werden dürfen, die wieder so natürlich sind, wie ja, wie es jetzt in der Cafeteria, sich nach dem Essen einen Espresso reinzuziehen.
Und dass man auch dieses Selbstbewusstsein wieder erlangt, dass unser Körper eigentlich ein Wunderwerk ist und uns stark durchs Leben tragen kann und nicht unseren Körper als Feind sehen, von wegen da zwickt's und der hindert mich, dass ich das machen kann, was ich eigentlich möchte, sondern das sieht als, es sind Signale vom Körper und wir haben diesen einen Körper, der trägt uns das ganze Leben, durchs Leben. Und das sage ich immer, wäre es doch nicht schöner oder auch hilfreicher, wenn du das als Team ansiehst und nicht als deinen Feind, den du bekämpfen musst. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele in der heutigen Zeit haben. Dieses, wenn ich mich bewege, tue ich mir weh. Eben, sie strecken sich, ich bewege mich, ich tue mir weh. Also sie haben die Verknüpfung mit Bewegung, sie tun sich weh, aber einfach deshalb, weil sie so dekonditioniert sind, dass der Körper viel mehr Bewegungsnährstoffe bräuchte, damit er wieder gut funktionieren kann. Und das ist eben ein Punkt, einer der Punkte, wo ich auch aufklären möchte, wo ich die Menschen dazu motivieren und begeistern möchte, dass sie wieder merken, okay, mein Körper ist eigentlich mein größtes Teammitglied, mein bestes Teammitglied, weil der bleibt mir mein Leben lang. Also die ganze Zeit, die ich in Freundschaften, in Beziehungen reinstecke, sollte ich auch schauen, dass ich in meinen eigenen Körper und in mich selber hineinstecke, damit ich mit Freude durchs Leben gehen kann.
Absolut, ja, das ist einfach ein Bewusstseinswechsel. Der Körper ist das Gefährt der Seele. Wir dürfen den Körper gut pflegen, dass wir auch ja in allen Facetten das Leben genießen können. Und darauf darf es ankommen. Und da ist es eben wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die da auch rausgehen und sagen, hey, ich plädiere dafür, dass wieder mehr Körperbewusstsein geschult wird und der Körper eben nicht gegen uns arbeitet, sondern wir mit unserem Körper Hand in Hand Verbindung aufbauen und auch da ja Achtsamkeit für unseren Bewegungsapparat wiederherstellen. Wundervoll. Wenn du zum Abschluss eine Sache der Welt mitgeben dürftest, ja, das kann von dir eine Lebensweisheit sein, das kann eine Empfehlung sein, ganz egal was, was wäre es?
Mitgefühl mit sich selbst und allen anderen Menschen.
Was würdest du sagen, wenn jemand sagt, ich würde gerne mehr Mitgefühl entwickeln? Wo würdest du anfangen?
Meistens, also was ich in erster Linie gesehen habe, bei sich selber. Weil viele Menschen schaffen es, Mitgefühl anderen gegenüber entgegenzubringen, aber nicht sich selber gegenüber, was auf Dauer nicht sehr nachhaltig ist. Weil wir dann ausbrennen, wenn ich immer nur für die anderen da bin, aber nie für mich selber einstehe und nicht für mich selber da bin. Also wäre es Mitgefühl mit sich selbst. Und das können so kleine Sachen sein wie für eine Sache am Tag dankbar sein, für sich, die man selbst gemacht hat, oder sich selbst dankbar sein. Also zum Beispiel, ich bin heute aufgestanden und habe meditiert in der Früh zum Beispiel. Also ich habe mir Zeit für mich genommen, ich habe mir Zeit genommen, mein Innenleben ein bisschen zu beruhigen, dass ich nicht in kompletten Stress aufspringe und direkt in den stressigen Tag starte, sondern dass ich mir einen kurzen Breathing Space, eine kurze Pause genommen habe, dass ich sage, ich kann einmal durchatmen und dann in den Tag starten. Oder auch eben einmal atmen, 10-mal atmen, länger aus als ein, einfach um im eigenen Körper ein Sicherheitsgefühl zu geben, Mitgefühl zu geben und sagen, okay, ich bin in Balance, ich bin in Ruhe, ich komme runter und kann dann wieder mit den stressigen Situationen im Alltag besser umgehen.
Sehr schön. Dann lass uns das doch zum Abschluss mal aktiv mit allen machen, dass wir einmal dieses kleine Dankbarkeitsritual machen und uns wirklich in das Gefühl der Dankbarkeit auch versetzen, ja, weil viele schreiben sich dann auf, ich bin dankbar für das und das. Aber für mich war so ein Schlüssel für Dankbarkeitsrituale auch wirklich dieses Gefühl nochmal zu erleben. Für was fühlst du dich heute dankbar? Was würdest du sagen?
Für diese Podcast und für, dass ich, glaube ich, ziemlich gut im Flow war, also die Sachen so sagen konnte, wie ich es mir am Herzen liegen.
Sehr schön. Ja, ich bin dankbar. Ich nehme Chantal heute noch mit rein. Ich hatte mit Chantal heute Morgen ein Meeting und wir haben uns 15 Minuten zu Beginn Zeit genommen, haben ein kleines Ritual gemacht, eine Meditation, eine Atemreise und haben gesagt, hey, wir nehmen uns jetzt ganz bewusste Zeit, dass wir bei uns ankommen, weil daraus der schöpferische Prozess viel besser wird. Da bin ich sehr dankbar, dass wir das auch wirklich umgesetzt haben und auch ins Meeting beibehalten. Ja, und ebenfalls ergänzend, ich bin auch sehr dankbar, ja, für deine Entwicklung, dass du jetzt hier heute so einen wundervollen Flow entstehen lassen kannst. Von dem her, das sind so meine zwei Dankbarkeitspunkte heute. Gut, liebe Kathi, ich danke dir auf diesem Wege nochmal ganz bewusst, dass du den Mut aufgebracht hast, auch vor knapp 1,5 Jahren zu sagen, hey, ich will nochmal den nächsten Schritt gehen, dann auch das ganze Instagram-Game gemeistert hast und gesagt hast, hey, ich spreche in die Kamera, ich zeig mich, ich zeig meinen Weg, ich zeig auch mich von einer Seite, die verletzlich ist. Ja, und das ist sehr, sehr inspirierend und ich kann jedem einfach nur ans Herz legen, mal bei dir auf Instagram vorbeizuschauen oder bei dir auf die Webseite reinzugucken, was du gerade anbietest und ja, wenn es mal passt, in Wien auch zu einer Plauderzeit oder zu einem Training vorbeizugehen und ich freue mich, wo deine Reise noch weiter hingehen darf und ja, ich verfolge dich ganz fleißig. Von dem her, keep it going, schön, dass du da warst und dir eine wundervolle Zeit.
Dir, Tobi, möchte ich auch herzlich danken, nicht nur für den Raum heute, für die Podcasts, sondern auch für die Begleitung auf meiner Reise. Die letzten 1,5 Jahre hat sich sehr viel getan. Ich bin echt sehr, sehr dankbar. Dankeschön.
Vielen Dank dir. Ja, und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du dich gerufen fühlst bei Kathi, schau in die Shownotes. Wenn du merkst, du willst bei dir selbst einen Prozess auch wirklich in die nächste Ebene bringen, du merkst, da ist ein Veränderungsprozess dran, dann bist du natürlich bei uns wundervoll zu Hause. Wir begleiten dich da gerne durch diesen Change durch. Und auch da findest du in den Shownotes alle weiteren Links. In dem Sinne, bis zur nächsten Episode und lass dir gut gehen.